Auch an diesem Sonntagmorgen möchte ich euch herzlich grüßen. All die Gesichter, all die bekannten, all die altbekannten Gesichter, all die neu bekannten Gesichter, die Gäste, die heute auch unter uns sind. Ich freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und hergekommen seid, um mit uns Gottesdienst zu feiern, um mit uns das Wort Gottes zu lesen, auf das Wort Gottes zu hören. Freue ich mich darüber. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 15 markiert das Kapitel. Wir haben vor einiger Zeit in den letzten Predigten begonnen, mit den wichtigsten Versen des ganzen Evangeliums zu beschäftigen, mit den wichtigsten Versen des ganzen Markus-Evangeliums, dieses herrlichen Evangeliums. Wir haben uns mit den Versen über die Kreuzigung Jesus selbst angefangen zu beschäftigen. Die Verse 21 bis 32 haben wir in zwei Predigten uns angeschaut. Und heute kommen wir zu den nächsten Versen 33 bis 41. Ich möchte sie euch vorlesen und dann möchte ich mit euch beten und uns dem Herrn anbefehlen, im Hören und im Reden. Und ich danke, dass ihr dazu aufsteht. Markus Kapitel 15, ab Vers 33. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, leba sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige die Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Ein aber lief, füllte ein Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses, Mutter und Salome, die als in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinabgekommen waren. Lasst uns beten. Das ist dein Wort, Jesus Christus. Das Herzstück des Evangeliums, das Herzstück unserer Erlösung. Jesus Christus, ich will dich fragen, will dich bitten, Herr, wie viel und was soll ich weitergeben, was dich verherrlicht, was dich in den Mittelpunkt stellt. Nicht Erkenntnis, nicht Verständnis, sondern deine Erlösung groß macht. Und in dieser Weise will ich bitten, dass du durch deinen Geist leitest, so uns vollkommen auf dich ausrichtest, vollkommen unseren Fokus auf deine Erlösung, auf das Werk, was du vollbracht hast. Herr, offenbare uns die Tiefe dieser Worte, offenbare uns die Tiefe dieses Geheimnisses, das hier beschrieben wird, das uns hier beschrieben wird. Öffne die Herzen. Wir sagen das immer wieder, wir meinen es wirklich so. Öffne unser Herzen, damit wir dieses Geheimnis verstehen und glauben können, dass wir es tiefer verstehen und glauben können. Herr, und lass es uns zu einer herrlichen Gewissheit und auch zu einer herrlichen Freude werden in der Verheißung, die darin steckt. Lass uns das Evangelium auch in diesen Versen aufs Neue entdecken und dich dafür preisen. Danke, danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Alle Verse, alle Kapitel zielen auf dieses Ereignis hin. Alle Verse, bis ins kleinste Jota, alles bereitete diesen Abschnitt hier vor, alles bereitete dieses Ereignis vor, alles, was Jesus tat, alles, was Jesus lehrte, alles, was beschrieben worden und aufgeschrieben worden ist, hatte ein Ziel, dieses Ereignis vorzubereiten und dieses Ereignis letztendlich für uns zu erklären, was jetzt hier was geschah, als das, was wir gerade in diesen Versen gelesen haben. Es bereitete dieses Ereignis vor. Jesus kam in diese Stunde, gerade für diese Stunde kam er in diese Welt. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um das zu erleben, was wir gerade hier miteinander gelesen haben. Diese Verse erzählen uns, welche Stunde das ist. Diese Verse erzählen, was der Ratschluss Gottes ist und was der Plan Gottes ist, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Er ging zielstrebig auf dieses Kreuz hin, er ging zielstrebig auf diese Stunde hin, er wusste, diese Stunde kommt und er wusste auch, was passiert, was ihn erwartet und er ließ sich von diesem Weg nicht abbringen. Wirklich zielstrebig ging er auf dieses Ereignis zu und auch wenn die Schriftgelehrten, auch wenn die Hohepriester, der ganze Hohe Rat und sogar das Volk ihn hasste und dafür sorgen wollte und dafür gesorgt hatte, dass er umgebracht werden sollte. Und sie taten auch alles dafür, dass er umgebracht werden sollte, dass er getötet wird. Gab es einen, der kein großes Anliegen gehabt hatte, dass Jesus an diesem Ort, dass Jesus an diesem Kreuz stirbt? Der Satan. Er wollte nicht, dass Jesus diesen Weg geht. Er wollte nicht, dass Jesus konsequent diesen Weg geht und das tut, wozu er in diese Welt gekommen ist. Dieser Gedanke ist für viele Christen neu und herausfordernd, dass der Satan Jesus nicht am Kreuz töten wollte. So oft wird das eben so verstanden, dass der Satan ihn dahin gebracht hat, dass er ihn ans Kreuz geschlagen hat und ihn umgebracht hat. Aber das ist nicht die biblische Wahrheit. Diese Gedanken sind zu tief. Es ist Gott selbst, der den Sohn als Opfer ausgewählt hat und an diesen Ort gebracht hat. Und der Satan wusste, was an diesem Ort passiert und versuchte natürlich auf mehrere Art und Weise das zu verhindern. Und wie gesagt, dieser Gedanke, dass nicht der Satan Jesus ans Kreuz brachte, und da das ist für viele neu, vielleicht sogar ein Ärgernis oder schwer nachzuvollziehen. Und ich möchte euch mit einer Stelle nur ganz kurz nochmal zeigen, dass er wirklich wusste, was da passiert und wirklich nicht wollte, dass Jesus da landet. Geht mit mir nochmal im Markus-Evangelium zurück in Kapitel 8. Langes her, aber trotzdem präsent, hoffe ich. Kapitel 8 im Markus-Evangelium. Ab Vers 31, der Abschnitt. Könnt ihr euch erinnern, nachdem Petrus eine so herrliche Offenbarung vom Vater bekommen hat, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Jesus sagt, das ist dir geschenkt worden, diese Erkenntnis. Das ist nicht auf deine Intelligenz, deine Erkenntnis, deinem Verständnis gewachsen. Der Vater im Himmel hat es dir gegeben. Unmittelbar danach sagt Jesus, was passieren wird. Schaut mal, warum der Sohn Gottes in die Welt gekommen ist. Vers 31, Kapitel 8. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Also spricht er konkret darüber und er sagt, der Sohn des Menschen muss das erleben. Warum? Das ist der Plan des Vaters. Wie reagiert Petrus? Versteht er das? Begreift er das? Schaut mal Vers 32. Und er redete das Wort mit Offenheit und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst auf das, was Gott, sinnst nicht das, auf was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Nicht Petrus ist der Satan. Jesus weiß, woher der Angriff kommt. Jesus weiß, wen der Satan gerade hier instrumentalisiert und gebraucht, um ihn davon abzubringen. Er versteht, der Satan versteht, Jesus soll das nicht erleben, denn dann ist die Erlösung vollbracht. Und darum gebraucht dann Petrus und sagt, nein, bloß nicht. Und Jesus sagt, das ist menschlich, das ist nicht Gottes Wille. Der Gottes Wille ist dieser Weg. Das ist eine Stelle und die müsste eigentlich reichen, damit wir begreifen. Der Satan wusste ganz genau, was da am Kreuz passiert und er suchte mit allen Mitteln, es zu verhindern, dass Jesus dahin kommt. Wie hat er das getan? Wie hat er versucht, das zu verhindern? Zu einem, er hat ihm die ganze Hässlichkeit des menschlichen Herzens offenbart. Der Satan brachte auf diesem Weg Menschen zu Jesus und stellte sie in den Weg, die ihre ganze Hässlichkeit und ihre ganze Sündhaftigkeit ihm gegenüber offenbart haben und mit dem Ziel, dass Jesus diese Hässlichkeit und diese Sünde und diese Abgrundivität sieht und zu dem Schluss kommt, sie sind es nicht wert. Wieso für die sterben, wenn sie in dieser Art und Weise mit mir umgehen? Wieso für sie sterben, wenn sie so mit mir reden? Wieso so für sie sterben, wenn sie so mit mir umgehen? Der Satan versuchte Jesus, den Menschen so darzustellen, in all seiner Hässlichkeit, damit Jesus diesen Weg nicht zu Ende geht, sagt, es lohnt sich nicht, für ihn lohnt sich's nicht. Das war eine seiner Strategien. Willst du für die wirklich sterben? Schau mal, wie die sind. Schau mal, wie sie dich behandeln. Schau mal, wie sie über dich reden. Sie spucken dir ins Gesicht, sie schlagen dir ins Gesicht. Und du willst für sie sterben? Das war die Versuchung. Das war ein Weg, wie er versucht hat, Jesus von diesem Weg abzubringen. Er merkte, Jesus geht zielstrebig. Er lässt sich davon nicht abbringen. Eine weitere Strategie war die, dass er versucht hatte, Jesus wenigstens irgendeine Sünde, auch wenn es nur eine kleine wäre, in all diesen Versuchungen einer menschlichen, fleischlichen Regung zu verführen, damit, wenn Jesus, der Sohn Gottes, nur eine kleine Sünde auf diesem Weg begangen wäre, dann hätte er ruhig am Kreuz sterben können, das wäre dem Satan egal, weil dann wäre das Erlösungswerk einfach dahin. Das Opfer wäre nicht mehr vollkommen, die Erlösung wäre nicht mehr vollkommen. So viel Jesus auch richtig getan hätte, eine Sünde und das Erlösungswerk wäre dahin und sein Tod wäre nutzlos gewesen. Der Vater hätte dieses Opfer nicht angenommen. Nebenbei, Jesus wäre nicht auferstanden. Das ist der Plan. Zu einem, die Menschen zu zeigen, wer sie sind und sagen, der lohnt sich nicht. Die sind es nicht wert, oder? Guckt sie dir an, die sind es nicht wert. Zum anderen, ihn selbst dazu versuchen, einer Sünde sich schuldig zu machen und somit die Erlösung nutzlos zu machen. Alles, was er versuchte, in Jesus hatte nichts. Und wir haben uns intensiv das angeschaut, was er alles versuchte. Und wie immer und immer wieder er in Jesus nichts fand. In mir hat er nichts, hat Jesus gesagt. Der Fürst der Welt kommt und in mir hat er nichts. Er hat diese Versuchungen, er hat diese Schmähungen, er hat all das nicht nur auf sich genommen, nicht nur ertragen. Schaut mal, er hat diese Sünde, die ihm permanent ins Gesicht geschlagen wurde, vor Augen gestellt wurde, er hat sich nicht nur ertragen, er hat sich sogar auf sich genommen. So weit ging er. Er hat es nicht nur erduldet. Er hat nicht nur gesagt, nein, sollen sie machen. Er hat sogar das auf sich genommen. Er hat es ihnen abgenommen. Diesen Weg ist er gegangen. Er ließ sich, überlegt mal, der Sohn, der ewige Sohn Gottes, ließ sich gefangen nehmen, ließ sich binden, ließ sich abführen, ungerechterweise. Er ließ sich schlagen, er ließ sich bespucken, er ließ sich verhöhnen. Hatte alles gemacht, er hat sich das alles mit sich machen lassen. Und trotzdem, all das, so grauenvoll, so hässlich das alles war, das war nicht sein größtes Leiden. Das war noch nicht das Schlimmste, was ihm auf diesem Leidensweg widerfahren sollte. Das war noch nicht das Schlimmste, was kommen sollte. Vor allem, das war nicht das, wovor er sich eigentlich wirklich fürchtete. Das Schlimmste würde noch kommen. Und das sind die Verse, die wir gerade gelesen haben. Von daher ist das der Höhepunkt der Kreuzigung. Das ist das, was ihn wirklich Blutstropfen und Schweiß vermischt im Garten Gethsemane hatte schwitzen lassen, weil er wusste, das würde jetzt kommen. Jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt würde das kommen. Jetzt kommt dieser Augenblick. Ich möchte euch zeigen, ich wusste, ich sollte diesen Kaffee nicht trinken. Ich möchte euch zeigen, warum das wirklich sehr, sehr, der Höhepunkt seiner Qualen ist. Schaut mal, als er in die Hände der Sünde überliefert wurde, wie hat er reagiert? Er schwieg. Als er zu Unrecht behandelt wurde, in vielfältiger Weise, wie hat er reagiert? Er schwieg. Als er falschen Zeugen gegenüberstand, die Lügen über ihn verbreitet haben, was tat er? Er schwieg, er blieb stumm. Als ihn schlugen und verhöhnten, was machte er? Er blieb stumm. Als sie ihn verspotteten und verhöhnten, sogar am Kreuz, was tat er? Er blieb stumm. Er tat seinen Mund nicht auf. Schaut mal Markus Kapitel 14, Vers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. Das ist etwas, was immer und immer wieder wiederholt wurde in dieser ganzen Ungerechtigkeit. Er tat seinen Mund nicht auf. Schaut mal Kapitel 15, Vers 5. Jesus aber antwortete gar nichts, sodass Pilatus sich wunderte. Selbst für den Pilatus, der ihn ja töten sollte, das war absolut unnormal, was da passierte. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat sich nicht rechtfertigt. Er hat nicht seinen Mund aufgemacht und gesagt, aber das stimmt nicht. Er hat nicht geweint. Wisst ihr, was er nicht getan hat? Er hat nicht geschrien. Und schaut mal, was dann passiert in unserem Abschnitt. Als diese Stunde kommt, was macht Jesus? Er schreit. Jetzt schreit er auf und das zweimal. Schaut mal Vers 34, in Kapitel 15, Vers 34. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme. Jetzt schreit er auf und zwar mit einer lauten Stimme. Das Lamm Gottes, das vorher stumm war, das wie ein Lamm zur Schlachtbank stumm hinlief, kein Laut von sich gab, egal was sie ihm antaten, wie schlimm das auch war, wie schmerzvoll es auch war, wie verhöhnend es war, er tat seinen Mund nicht auf, er sagte nichts. Als die Menschen ihm all das antaten, er sagte nichts. Jetzt geschieht etwas und jetzt schreit er auf. Und das zweimal, schaut mal in Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. So diese Stunde, dieser Abschnitt, den begeht Jesus mit dem lauten Geschrei. Hier schreit er zweimal laut auf. Wie tief, wie schmerzhaft muss das jetzt gewesen sein? Nochmal, wir haben uns sehr intensiv und sehr genau angeschaut, was Jesus vorher alles erlitten hat. Wir haben uns Zeit genommen, um diese Hässlichkeit anzuschauen, um nicht uns daran zu ergötzen wie die Soldaten, sondern um ja, schockiert zu schauen, was Jesus alles für uns erduldet hatte. Aber das hat ihn nicht zum Schreien gebracht. Kein Schlag, die Nägel, die Dornenkrone, was auch immer, das ist nicht das, was ihn zum Schreien gebracht hat. Da heißt nicht, und dann schlugen sie ihm die Nägel in die Hände und er schrie auf. Heißt es nicht. Hier schreit er. Warum? Das ist der Schmerz. Darum geht es. Das ist das Gericht, das vollzogen wird. Das ist das eigentliche Gericht, das Jesus in den vollen Kelch hier austrinkt. Und das nochmal, liebe Geschwister, das bringt ihn jetzt zum Schreien. Und was schreit er? Was ist der Schmerz? Was bringt ihm zu schreien? Lest mit mir nochmal, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist der größte Schmerz? Gottverlassenheit. Das ist es, was Jesus zum Schreien gebracht hat. Warum hast du mich verlassen? Als sein Herz gebrochen wurde, als einer seiner engsten Freunde ihn mit einem Kuss verrät, wie sehr ihn das getroffen hat, haben wir in den Psalmen gelesen. Hat er geschrien? Nein. Hat er was gesagt? Nein. Als die Jünger, in die er sich investiert hat, 3 Jahre lang mit ihm gelebt hat, alles ihm gegeben hat, ihn alle verlassen haben, hat er was gesagt? Nein. Hat er geschwiegen. Als die Führer des Volkes Israels, die ihn hätten als Messias und König der Juden einsetzen bzw. bestätigen und verkündigen sollen, als sie ihn verrieten und überlieferten, hat er da was gesagt? Nein. Als das Volk, für das er kam, sein eigenes Volk, ihn nicht aufnahm, sondern schrie, kreuzige ihn, hat er da was gesagt? Nein. Erkannte er die Verlassenheit? Ja. Er wurde von allen verlassen. Jetzt wird er auch verlassen. Und von wem? Vom Vater. Von seinem Vater. Das ist der tiefste Punkt seines Lebens. Das ist der größte Schmerz seines Lebens. Haben all die anderen Begebenheiten ihn verletzt? Mit Sicherheit. Aber das, was ihn wirklich verletzt hatte, war nicht, als der Judas ihn verließ, nicht, als die Petrus ihn verriet, nicht, als die Jünger davon liefen und niemand bei ihm war. Der Punkt, als der Vater ihn verließ, das war der Höhepunkt. Liebe Geschwister, müssen das begreifen. Ab diesem Moment oder an diesem Moment war Jesus jetzt nun wirklich vollkommen allein. Er war wirklich allein. Niemand war da, nicht mal sein Vater war mehr da. Könnt ihr euch vorstellen, was mit ihm das gemacht hat, dass sein Vater, den er von Ewigkeit zu Ewigkeit geliebt, in seiner Gemeinschaft gewesen ist, alles auf ihn gesetzt hat, dass er nicht mehr da ist. Er hat sich von ihm abgewandt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr könnt es nicht. Und darf ich euch was sagen? Gott sei Dank könnt ihr es nicht. Denn dann gehört er zu den verlorenen Menschen dieser Welt. Der Vater wandte sich ab und Jesus war nun komplett allein, vollkommen allein. Das ist der tiefste Punkt, der größte Schmerz, das härteste Gericht, das Jesus jetzt im vollen Maße gespürt und auf sich genommen hatte. Die Gottverlassenheit. Das Gericht Gottes an Jesus, an seinem Sohn, begann, als Jesus in Gethsemane diesen Plan Gottes durchgerungen, angenommen hat, zu den Jüngern gekommen und sagt, jetzt lasst uns aufstehen, gehen. Jetzt ist die Stunde, jetzt wird der Sohn des Menschen in die Hände der Sünde überliefert werden. So, da begann das Gericht. Das Gericht beginnt damit, dass Gott Menschen sich selbst überlässt. Das ist Gericht. Sich nicht nur sich selbst, seinem eigenen Gedanken, seinem eigenen Herzen, sondern wenn Gott sich Menschen einander überlässt. Das heißt, wenn er uns in die Hände der Sünde übergibt, wenn Sünder unter Sündern sind und Gott nicht mehr da ist, das heißt, wenn sie einander so handeln, wie sie handeln, als Sünder, dann gibt es nur Gericht. Wir haben gestern in der Offenbarungsseminar am Kreuz, waren wir in der Offenbarung und haben dieses Gericht uns angeschaut. Wenn Gott richtet und die Menschen sich selbst überlässt, dass sie einander nicht töten und umbringen, das ist Gericht. Als Gott seinen Sohn in die Hände der Sünder übergab, war das Gericht. Sie konnten mit ihm nun tun, was sie wollten. Das ist Gericht. Nur nebenbei eine gute Einschätzung für die Zeit, in der wir leben oder überhaupt die Welt. Da, wo Menschen sich selbst umbringen, wenn Sünder gegen Sünder aufstehen, wenn Menschen gegen Menschen aufstehen, wisst ihr, was das ist? Gericht. Gott vollzieht Gericht, denn dann nimmt er Frieden weg. Und gibt sie dahin, dass sie das tun, was in ihren Herzen ist. Und dann gießen sie ihre ganze Hässlichkeit, ihren ganzen Spott und Zorn und Mord übereinander aus und bringen sich selbst um letztendlich. Wenn die Welt sich vernichtet, ist das der Grund dafür, weil Gott die Welt dahin gegeben hat. Sie kann tun, macht, und sie bringen sich um. Also als der Sohn Gottes in die Hände der Sünde übergeben war, da begann das Gericht Gottes. Das war ein Teil des Gerichtes. Aber als die Stunde um die Mittagszeit kam, dann war das der Höhepunkt dieses Gerichts. Nun empfang der Sohn Gottes nicht nur das Gericht durch die Hände der Menschen, der Sünder. Nun empfang der Sohn Gottes das Gericht aus der Hand Gottes. Gott selbst richtete ihn hier. Das ist nochmal die tiefste, die dunkelste Stunde. Liebe Geschwister, ich will es euch nur sagen, so sehr wir begreifen und wissen die Notwendigkeit der Auferstehung und darüber uns freuen, weil wir begreifen auch, das ist unsere Erlösung. Das ist aber das Herzstück. Diese Verse sind das Herzstück des Evangeliums. Hier geschah etwas, was unvorstellbar ist, so tief ist, dass wir wirklich um Gottes Gnade erbitten müssen, dass er uns Stück für Stück in dieses Geheimnis hineinnimmt und uns begreifen lässt, was geschah, was passierte da wirklich am Kreuz von Golgatha. Gott behandelte Jesus als einen Sünder. Gott legte die Strafe auf Jesus der ganzen Welt. Und warum tat er das? Warum machte Gott das? Aus einem Grund. Weil Jesus sich die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen hat. Der Grund, warum Gott ihn so behandelte, weil Jesus vorher diese Schuld auf sich nahm. Er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Die Folge war, die Konsequenz war, Gott muss ihn so behandeln, als ob er jede Sünde dieser Welt getan hat. Hätte Jesus die Strafe oder die Sünde nicht auf sich genommen, nicht den Spott und den Hohn, nicht die Lästerung, nicht die Ungerechtigkeit, den Widerspruch, hätte das nicht auf sich genommen, wäre diesen Weg nicht gegangen und hätte es nicht erduldet, hätte gesagt, das reicht, hätte ihn das nicht getroffen. Überlegt mal, das hätte ihn nicht getroffen. Gott hätte ihn nicht gerichtet. Aber Jesus nahm freiwillig all das auf sich. Und das ist der Grund, warum der Zorn Gottes ihn in voller Wucht traf. Die tiefste, dunkelste, schmerzhafteste Stunde seines Lebens, die Gottverlassenheit. Ich möchte euch an dieser Stelle im Stile des Paulus schon mal den Höhepunkt meiner Botschaft sagen und dann euch in den Versen erklären, um was es eigentlich in diesem... Verstehen wir, was diese Gottverlassenheit bedeutet? Was bedeutet, wenn Jesus sagt, Eloi, Eloi, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Was ist das? Was ist diese Gottverlassenheit? Was bedeutet das? Was ist das eigentliche Gericht in diesem Ausspruch, in dieser Zeit? Um was geht es hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Hier geschieht der größte Widerspruch von allem. Ich hoffe, ihr seid nicht müde. Ich habe so eine fleischliche Sorge, dass auf diesem Berg der Besteigen von Golgatha der eine oder andere müde geworden ist. Und ich habe mir gedacht, Willi, du hast 6 Jahre darüber gepredigt, hast du vielleicht müde gemacht für die eigentliche Botschaft. So, ich hoffe, trink noch einen Schluck geistlichen Wassers und erquickt eure Seele und stärkt euch und geht diese letzten Meilen noch mit. Denn wie gesagt, das ist das Eigentliche. Das müssen wir jetzt verstehen, weil darum geht es. In allem ging es um das hier, was hier passiert. Jesus hat doch diesen Widerspruch einen nach dem anderen immer wieder ertragen. Ich hoffe, wenn ich das sage, erinnere ich euch an die vielfältigen Widersprüche. Hier geschieht der größte Widerspruch, der je geschehen ist, der je geschehen ist und je geschehen könnte. Das ist der größte Widerspruch der Menschheitsgeschichte. Und das ist auch der größte Widerspruch, den Jesus erlebt hat. Die größte Versuchung, die Jesus je erlebt hat, ist in diesen 3 Stunden zwischen 12 Uhr mittags und 15 Uhr nachmittags. Was meine ich damit? Schaut mal, wer hängt hier am Holz? Wer ist gekreuzigt? Es ist doch der Sohn Gottes, oder? Wer ist er? Er war bei Gott in Ewigkeit, kannte Gott, oder? Liebte Gott. Und wegen dieser Liebe kam er in diese Welt. Um was zu tun? Um all das, was Gott verlangt. Er vollbrachte die Gerechtigkeit Gottes, oder? Das heißt, er tat den vollkommenen Willen Gottes. Alles, was er sagte, alles, was er dachte, alles, was er tat, alles tat er immer in der Übereinstimmung mit dem, was Gott will. Damit verherrlichte er Gott jede Sekunde seines Lebens. In allem, in seinem ganzen Leben war er ohne Sünde. Gibt es einen Grund von Gott, ihn zu strafen? Gibt es einen Grund, ihn zu hassen? Gibt es einen Grund, sich von ihm zu entfernen? Gibt es? Nein, Jesus gab ihm keinen einzigen Grund, sich von ihm zu distanzieren. Er war vollkommen. Gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Botschaft. Das ist das Wesen des Sohnes. Er war in allem, was er tat, tat er in einer vollkommenen Art und Weise. So lebt er. Dann stehen gegenüber von ihm und um ihn herum unter dem Kreuz Menschen. Und wie waren die? Kannten sie Gott? Nein. Lebten sie ihn? Nein. Lebten sie nach seinem Willen? Nein. Kannten sie seinen Willen überhaupt und haben in dieser Gerechtigkeit gelebt? Absolut nicht. Sie lebten in Sünde, sie lebten in Rebellion. Als sogar der Vater, der himmlische Vater, seinen Willen kundtat, indem er seinen Sohn sandte, was machten sie mit seinem Sohn? Verspotten, verhöhnen, schlagen, ans Kreuz schlagen. Wie müsste Gott sie behandeln? Haben sie Gott einen Grund gegeben, sich von denen zu entfernen? Haben sie Gott einen Grund gegeben, sie zu bestrafen? Haben sie Gott einen Grund gegeben, sie zu vernichten? Eine Menge. Eine Menge. Und was tut Gott? Was macht er? Und hier ist der Widerspruch. Liebe Geschwister, Gott kommt. Als das, was am Kreuz passiert, als da sein Sohn am Kreuz hängt und all das passiert, wisst ihr, was passiert? Gott kommt. Doch wen bestraft er? Bestraft er die Spötter? Bestraft er die Sünder? Distanziert er sich von den Römern, von den Heiden, von den Juden? Wen trifft es? Wen richtet er? Wen bestraft er? Wen? Nicht die Sünder, nicht die Spötter, nicht die Gesetzlosen. Sie kriegen nicht die volle Wucht des Zornes Gottes ab. Sie kriegen nicht die Gottverlassenheit. Von denen entfernt er sich nicht. Begreift ihr den Widerspruch? Er, der vollkommene Zorn Gottes, trifft seinen Sohn, den vollkommenen, geliebten Sohn, an dem er wohlgefunden hat. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich als Vater, wenn mein Sohn von Menschen so behandeln würde, dann würde ich kommen. Was würde ich mit denen tun, die ihm das antun? Habt ihr euch gefragt, wie konnte der Vater im Himmel, den sein Sohn so liebte, so viel Ungerechtigkeit gegenüber seinem Sohn ertragen? Wie? Warum kam er nicht? Und offenbarte sich ihnen und sagt, hört auf. Ich sage es euch nochmal, er kam und er offenbarte sich. Nur traf sein Zorn und sein Gericht nicht die Sünder. Es traf seinen Sohn, den er so liebt. Das ist ein Widerspruch. Haltet ihn aus. Wir können es nicht aushalten. Wir können das nicht aushalten. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sagt er damit nicht, Gott, du bist nicht da. Die Stelle sagt nicht, Gott war nicht da. Die Stelle sagt nicht, Gott hat sich zurückgezogen. Die Stelle sagt nicht, Gott war ferngeblieben von diesem Spektakel. Das ist nicht wahr. Das ist, was ich euch gleich in den Versen zeigen möchte. Gott hat sich nicht entfernt. Gott kam, wirklich, Gott kam, Gott war da. Er war in diesem Ereignis, er kam mit voller Wucht. Er war da, in all seinem Zorn, in all seinem Grimm. Gott war da. Nur hat er sich nicht von den Sündern entfernt. Er hat sich vom Sohn entfernt. Er hat nicht die Sünde verlassen, er hat den Sohn verlassen. Das ist, was Jesus hier sagt. Warum hast du mich verlassen, nicht sie? Sie ist ein Sünder, er ist gerecht. Versteht hier den Sohn nicht falsch, als ob er nicht wusste, warum. Er wusste genau, warum. Er sprach es darum, damit die Schrift erfüllt würde, weil es genau das ist, was der Psalm 22, so beginnt dieser Leidenspsalm Jesu. Und das offenbart uns, was da eigentlich geschah. Der Vater kam nicht, um den Sohn zu retten. Der Vater kam, um den Sohn zu bestrafen. Kennt ihr Jesaja 53, Vers 10? Wir kennen ihn so gut mittlerweile. Verse, die für viele Christen immer noch nicht schön in den Ohren klingen. Ich verstehe es auch, warum. Da heißt es, denn es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Kennt ihr das? Das ist, als Gott in diese Situation kam, dann gefiel es ihm, seinen Sohn zu schlagen. Das hat ihm gefallen. Warum? Jesaja 53, Vers 4. Ich lese euch das aus meiner Bibel vor. Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sich auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeut. Genau das ist der Grund. Von Gott geschlagen und niedergebeut. Warum? Wegen unserer Leid, wegen unserer Dinge, wegen unserer Schuld hat Gott ihn bestraft. Wegen unserer Schuld. Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Rettung oder Heilung geworden. Das ist der Grund, warum kam der Vater und richtete ihn. Warum richtete sich sein Zorn gegen den Sohn und nicht gegen die Sünder? Um der Sünder willen. Ich will dich wieder an dieser Stelle schon fragen, zweifelst du, ob der Vater dich liebt? Zweifelst du, ob Gott dir vergeben möchte? Wie sehr seine Liebe ist? Je mehr du begreifst, was hier passiert ist, umso mehr wirst du begreifen, wie groß die Liebe Gottes zu dir ist, wenn er seinen eingeborenen Sohn für dich hingab, damit wir leben können. Wie groß muss diese Liebe sein, die Sünder zu ertragen und den Gerechten zu bestrafen? Wer zweifelt noch an der Liebe Gottes? Und warum? Ich sage euch, nur der dieses Ereignis nicht versteht. Denn ich begreife, was da geschehen ist. Was für den Preis der Vater gezahlt hat, um seine Liebe zu uns zu beweisen. Er war bereit, seinen gerechten Sohn zu schlagen, um dich Ungerechten anzunehmen. Das ist Liebe, höchste Form der Liebe. Gott war da, liebe Geschwister, Gott war da. Er war gekommen, anders als wir es erwarten. Er war gekommen. Sein Zorn richtete sich nicht gegen die Peiniger, sein Zorn richtet sich nicht gegen die Sünder, sein Zorn richtete sich gegen seinen Sohn. Und das ist der Widerspruch. Und das ist, was uns die Geschichte zeigt. Von einem Widerspruch in den anderen. Er erduldete all den Widerspruch gegen sich. Das ist die höchste Form des Widerspruchs. Und er erduldete auch ihn und vollbrachte in diesem Widerspruch und in dem Aushalten dieses Widerspruchs vollbrachte dein und meine Erlösung. Wie sehr aber ihm dieser Widerspruch zusetzte, wird deutlich in seinem Aufschrei. Das gucken wir uns an. Lange Einleitung für diesen Abschnitt. Es ist der wichtigste. Es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, das genauer anzuschauen, was da passiert ist. Schauen wir uns an, wie das, was ich versuchte gerade euch zu beschreiben, was eigentlich die Verse bedeuten, wie das uns hier in diesen Versen offenbart wird, uns gezeigt wird. Dieses Ereignis, dieses Wichtigste, das wirklich das zentrale, das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Du wirst vielleicht sagen, nein, das ist doch die Auferstehung. Ich sage, nein, die Auferstehung ist die Folge von dem. Denn wenn Jesus hier nicht ein vollkommenes Opfer in der Hingabe, Sündlosigkeit erduldet und getragen hätte, gäbe es keine Auferstehung. Die Auferstehung ist die Folge von dem, was hier passierte. Es ist die Folge davon. Die Auferstehung ist das Resultat von dem, was Jesus hier vollbracht hatte. Es ist die Folge. Was hat er vollbracht? Drei Dinge, drei Marker, drei Hilfestellungen, die uns helfen, diese Verse hier zu verstehen. Das Erste, was wir haben, das sind die Verse 33 bis 38, das ist der Tod des Sohnes Gottes. Ich möchte euch den Sohn Gottes hier vorstellen und ihn wieder auf den Fokus, in den Fokus bringen. Es ist der Tod des Sohnes Gottes. Das Zweite ist, das ist Vers 39, ein Vers, es ist das Zeugnis über den Sohn Gottes. Und das Dritte, das sind die Diener des Sohnes Gottes. Das ist Vers 40 bis 41. Also der erste Punkt, im Mittelpunkt steht eben der Tod des Sohnes Gottes. Hier geht es um das vollkommene Opfer, das Jesus vollbracht hatte, in allem Widerspruch und wird gezeigt auf interessante und herrliche Art und Weise, welche Auswirkungen hat es gehabt? Was kam dabei raus? Was geschah unmittelbar, nachdem er dieses Opfer getan hatte? Woran kann man erkennen, dass dieses Opfer wirklich vollkommen war? Uns bringt das Markus-Evangelium sofort ein Beweis, dass dieses Opfer für Gott genug war. Ab diesem Moment gibt es keine Zweifel mehr, auf welchem Weg Gott Menschen rechtfertigt wird. Das ist das Erste, das sind die Verse 33 bis 38. Dem folgt das Zweite, das Zeugnis über diesen Sohn. Ein herrliches Bekenntnis, eine erstaunliche Erkenntnis. Da steht ein Heide, da steht ein Römer. Und bringt zum ersten Mal im Markus-Evangelium ein Bekenntnis von den Lippen von Menschen. Das ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Selbst bei Petrus im Markus-Evangelium, als er diese Erkenntnis von Gott hat, steht nicht, du bist der Sohn Gottes, sondern du bist der Christus. Wie beginnt das Markus-Evangelium? Könnt ihr euch noch erinnern? Wer hat ein 6-jahres-langes Gedächtnis? Anfang des Evangeliums, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So beginnt dieses Evangelium. Wie endet das Evangelium? Erst am Ende steht einer unter dem Kreuz oder eben vor dem Kreuz. Und das ist ein Heide, ein römischer Soldat, der gerade die Kreuzigung von Jesus überwacht hat. Und wisst ihr, zu welcher Erkenntnis er kommt? Das muss der Sohn Gottes sein. Da kommt das Bekenntnis. Erst hier, 15 Kapitel lang. Deswegen sage ich, alles läuft auf dieses Ereignis hin. Alles läuft auf dieses Geschehen hin. Und dann kommt ein Zeugnis, aber unerwartet. Von wem? Von den Aposteln? Von den Jüngern? Von den Schriftgelehrten? Von den Hohenpriestern? Von den Frauen? Von wem? Vom römischen Soldaten, der dieses Zeugnis, dieses gewaltige, herrliche, erstaunliche Zeugnis gibt. Du, das muss ja wahrhaftig der Sohn des Gottes sein. Was für eine Erkenntnis. Wie kam er dazu? Wie kam er dazu? Vers 39. Und dann kommt Vers 40. Die Diener des Sohnes Gottes. Nach diesem Zeugnis werden uns Diener vorgestellt. Eine interessante Bemerkung. Was haben diese Frauen hier zu suchen? Versteht mich da nicht falsch. Das kann man echt falsch verstehen, gell? Aus dem Kontext herausgerissen, könnt ihr das Video schneiden und mich damit verurteilen. Darum, warum erwähnt jetzt Markus auf einmal Frauen aus Galiläa? Darf ich euch eins zur Frage stellen? Wer taucht hier nicht auf? Weder Petrus, noch Johannes, noch die anderen. Wer steht da? Die Frauen. Wer sind die? Warum schreibt Markus jetzt hier über sie? Warum machst du das? Und warum erwähnt er gerade die, die hier erwähnt? Und so viel würde ich sagen, wo stehen sie? Was sagt der Text? Vom Weiten. Wo stehen sie nicht? Wo der Hauptmann steht. Wo steht der Hauptmann? Lest mal mit mir Vers 39. Wenn ich das euch schon sage, dann habe ich mehr Zeit fürs Eigentliche. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand. Wie kommt er zu dieser Erkenntnis? Er stand gegenüber. Wo stehen die Frauen? Vers 40. Es sahen aber auch Frauen vom Weiten. Kommen sie zu der Erkenntnis? Nicht zu diesem Augenblick. Da ist ein Heide. Legt ein gewaltiges Zeugnis ab. Und ich sage euch warum. Weil er sich gegenüber von diesem Kreuz gestellt hat oder da stand. Und da gibt es Nachfolger, die Jesus aus Galiläa folgten. Und wo stehen sie? Beiseite, auf Abstand. Und was erkennen sie nicht? Das ist sehr wahrhaftig, das Sohn Gottes. Es dauert und es braucht viel, bis sie zu dieser Erkenntnis kommen. Könnt ihr euch erinnern an einen, der auch auf Abstand Jesus folgte? Im Markus-Evangelium? Petrus. Der folgt Jesus auch auf. Welche Folgen hat es gehabt? Welche Folgen hat es, wenn man Jesus auf Abstand geht, folgt? Welche Folgen hat es, wenn man dem Kreuz sich auf Abstand nähert? Große. Wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die wahre Erkenntnis, wer da am Kreuz hängt. Und da muss Jesus viel tun, damit man auch zu dieser Erkenntnis kommt. Man darf sich von diesem Kreuz nicht distanzieren. Man darf sich von diesem Kreuz nicht entfernen. So schrecklich das aussieht, so brutal, und manche sich daran ärgern, für die einen ist es ein Ärgernis, für die anderen ist es Spott und Hohn. Wie kann das sein? Von Gott bestraft, der Sohn Gottes. Man distanziert sich von diesem Ereignis. Vielleicht ist es zu brutal, vielleicht kein Interesse, was auch immer. Bleibt man diesem Ereignis, das da geschah, auf Distanz, erkennt man nicht, wer da wirklich starb. Interessanterweise, was forderten die Hohepriester und die Schriftgelehrten, was forderten sie von Jesus, um zu erkennen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist? Steig herab, oder? Sagten sie, steig herab und dann erkennen wir und glauben wir, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist. Woran erkannte der römische Soldat, dass es der Sohn Gottes ist? Weil er nicht herabstieg. Lest mir mit mir Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so verschied. Was war der Grund, warum er so erkannt hatte? Woran erkannte er, dass Jesus wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist? Weil er sein Sterben sah. Er sah, dass er auf diese Art starb. Auf welche Art? Welche Art des Sterbens Jesu hat diesen Mann dazu gebracht, zu verstehen? Überlegt mal, zu dieser wahrhaftigen, herrlichen Erkenntnis. Das muss ja der Sohn Gottes sein. Wenn jemand so stirbt, dann muss es ja sein. Man muss nah dabei sein, man muss nah am Geschehen sein, um zu sehen, wie Jesus starb, damit man begreift, er ist der Sohn Gottes. Der nicht zurückschlug, sondern sich dem übergab, der wahre Richter ist. Als der Hauptmann sah, wie Jesus diesen Leidensweg ging, sich nicht rächte, nicht schmähte, nicht verfluchte, nicht wehrte, nicht verteidigte, sogar am Kreuz für die Verbrecher, was tat? Fürbitte. Mein Gott, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Mann stand da und sah, was Jesus während all dem, wie er sich verhielt, Das ist übermenschlich. Das kann kein Mensch machen. Keiner kann diesen Widerspruch ertragen. Keiner kann diesen Spott und Hohn ertragen. Keiner kann diese Lästerung ertragen, diese Schläge ertragen, diese Schmerzen ertragen und nichts sagen. Und nur etwas sagen. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott. Wer sagt das? Wer würde in so einer Situation das sagen? Mein Gott. Was wird man sagen? Du Gott, wo bist du? Du Gott, warum kommst du nicht? Warum hilfst du nicht? Du sollst, willst mein Gott sein? Wo bist du? So würden wir es sagen. Jesus sagt nicht. Er sagt, mein Gott. Wie oft sagt das? Zweimal. Eloi, Eloi. Dass der Hauptmann das sieht. Das kann kein Mensch. Der hat sich ja wirklich auf Gott verlassen. Der hing ja wirklich am Gott. Als ich diesen Satz schrieb, der gefiel mir selber. Selten gefallen mir meine Sätze. Jesus hing nicht am Kreuz, Jesus hing an Gott. Versteht ihr das? Er hat sich an ihn gehängt. Egal was kommt. Und in der tiefsten Stunde seines Leidens war das immer noch sein Gott. Warum sagt er nicht mein Vater? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Warum sagt er nicht Vater, Vater? Warum redet er hier von meinem Gott? Wenn ihr euch erinnern könnt oder das Evangelium liest, wie spricht Jesus Gott immer an? Was sagt er immer? Mein Vater. Hier redet er von meinem Gott. Warum? Stück für Stück wollen wir uns diesen Wahrheiten nähern, uns diese Wahrheiten anschauen. Also das Erste, der erste Punkt, der wird uns etwas Zeit brauchen und ich nehme euch in diese Überlegungen mit hinein, in diese Wahrheiten hinein. Der Tod des Sohnes Gottes, ein vollkommenes Opfer und seine Auswirkung. Ein vollkommenes Opfer und seine Auswirkung. Lass mich nochmal die Verse 33 bis 7 bis 38 lesen. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige, die dabei stehen, es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab es ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis nach unten. Das sind die Verse, das ist der Tod des Sohnes Gottes. In diese Stunde ist er gekommen, für dieses Ereignis, das ist, was er getan hat, was der Plan, was der Wille des Vaters ist. Und dann die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Die Kreuzigung, das wissen wir mittlerweile, fand selbst in diesen drei Phasen statt, zu je drei Stunden, ihr könnt euch daran erinnern. Und um die dritte Stunde hat man Jesus ans Kreuz geschlagen und er hatte drei Stunden lang diesen Spott und Hohn eben ertragen. Von allen Vorbeigehenden, von der Führung Israels und von den Soldaten selbst, die Mitgekreuzigten selbst haben über ihn sich lustig gemacht. Das sind die ersten drei Stunden, die Jesus hier erlebt hat. Die folgenden drei Stunden, in diesen folgenden drei Stunden, das heißt von Ich rede jetzt von unserer Zeitrechnung, okay, damit wir in unserer Zeit leben, weil wir heute leben. Also um 9 Uhr morgens wurde Jesus ans Kreuz geschlagen. Bis 12 Uhr mittags hat er diesen Spott und Hohn ausgehalten, schweigend. Und als dann die Sonne am höchsten stand, als es am hellsten an diesem Tag war, nämlich als die Sonne nämlich gerade oben steht, so viel habe ich verstanden. Ist das Erdkunde oder was ist das? Egal, auf jeden Fall einfach hat man es mir beigebracht. So, denn die Sonne um 12 Uhr am höchsten steht, da ist am hellsten, am wärmsten, am heißesten. Also als die Sonne am höchsten stand, das war um Mittagszeit, erfuhr Jesus die dunkelste Zeit seines Lebens. Und es war um diese hellste Zeit eigentlich des Tages war so finster wie noch nie. Geschah eine große Finsternis über das ganze Land. Je nach Übersetzung sogar über die ganze Erde. Also es war nicht nur auf Jerusalem begrenzt, auch nicht nur auf Judäa begrenzt, sondern es war eine weltweite Finsternis. Und was die war, diese Finsternis, diese Dunkelheit, dauerte von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags. Das war die finsterste, die dunkelste Stunde der Menschheitsgeschichte. War 30 nach Christus zwischen 12 Uhr mittags und 15 Uhr nachmittags. Man kann es datieren. Es gibt ein Datum, eine Uhrzeit, wann die tiefste, die dunkelste, die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte anbrach. Wir können das sogar datieren. Das sagt uns die Schrift. Zu diesem Zeitpunkt, also um 12 Uhr, eben als die Sonne am höchsten stand, und das ist, ich glaube, nicht ohne Grund geschah genau dann, als sozusagen auf der Erde man alles sehen konnte, als auf der Erde das Licht da war, es hell war, geschah etwas Außergewöhnliches, geschah etwas Erschreckendes. Es wurde augenblicklich finster, dunkel. Das, was hier geschieht, in der Literatur viel wird darüber diskutiert, was da geschah. Vorgeschlagen wird von der Sonnenfinsternis und noch zig weitere Überlegungen, was hat so eine Finsternis auslesen können. Manche diskutieren, war es wirklich nur über Golgatha sozusagen, war es dann nur Judäa. Ich glaube, das war weltweit, weil wir die Bezüge dazu haben. An anderen Stellen heißt es über die ganze Erde. Auf jeden Fall eine Finsternis. Und ich muss darüber nicht spekulieren, ob dann eine Sonnenfinsternis war. Wisst ihr, die Finsternis, die hier geschieht, ist keine astronomische. Es hat nichts mit Sonne, Mond und Sternen zu tun, auch wenn buchstäblich es dunkel wurde. Wisst ihr, was hier passiert? Es ist dann finster, es ist dann dunkel, wenn Gott auf diese Erde kommt. Das ist der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, wenn Jesus sagt, mein Gott, hast du mich verlassen, sagt es nicht, dass Gott diesem Ereignis fernblieb, dass Gott sich zurückgezogen hat, dass Gott sich distanziert hat. Nein, als es finster wurde, kam Gott. Denn wenn Gott in Bericht kommt, wenn Gott in seiner Heiligkeit kommt, wenn Gott um seiner Gerechtigkeit kommt und wenn Gott in seinen Zorn kommt, liest die Schrift, wisst ihr, was dann heißt? Wenn Gott im Gericht kommt, was steht dann da? Dunkelheit, Finsternis, Wolken, Blitze, Donner, Erdbeben. Als Gott in seiner Gerechtigkeit auf den Berg Zion kam, war da hell? Dunkel. Einige Schriften, einige Bibelstellen, einige Verweise, ob Maleachi, ob Amos, ob Zacharia, Joel. Vor gar nicht wenigen Sonntagen haben wir uns über die Apostelgeschichte, Kapitel 2, die erste herrliche Predigt von Petrus uns angeschaut und haben gesehen die Ereignisse, wie Petrus Pfingsten erklärt und wie er Joel gebraucht, um zu erklären, dass als Jesus am Kreuz starb, es dunkel wurde. Und die Sonne sich verdunkelte und der Mond seinen Schein nicht gab und blutrot wurde. Und ich habe euch versucht zu erklären, dass es hier nicht um eine buchstäbliche Sonnenfinsternis handelt oder eine Beschreibung einer buchstäblichen Sonnenfinsternis ist oder eine Mondfinsternis, dann wird der Mond rot, sondern dass es sich um das Gericht handelt. Wenn Gott kommt im Gericht, im Zorn, dann kommt er in Finsternis. Nun, wir verstehen, dass in Gott keine Finsternis ist. Es ist nicht die Finsternis der Sünde. Es ist nicht die Finsternis der Ungerechtigkeit. Nein, im Gegenteil. Es ist dann der Moment, wo er in seinem Zorn kommt. Wir wissen, Gott ist Licht. Und die Schrift sagt, in ihm ist keine Finsternis. Ich kenne diese Stellen. Aber es gibt genug Propheten, die von diesem Tag hier reden. Die von diesem Tag des Zorns reden. Und wenn Gott sagt, und ich werde kommen und richten. Und wenn es heißt, und um Mittag wird finster werden und die Sonne wird seinen Schein nicht mehr geben, dann ist die Rede in Amos Kapitel 8, Vers 9 bis 10, könnt ihr gerne nachlesen, dann ist die Rede, dass Gott im Gericht kommt. Wenn in Joel davon geredet ist, dass Gott im Gericht kommt, dann heißt es, es wird finster werden. Und es werden all diese Ereignisse beschrieben. Dunkelheit, Erdbeben, Finsternis. Wir müssen jetzt nicht da über geografische, geologische und all das astronomische Begebenheit hier diskutieren und uns überlegen, wie konnte das passieren. Das ist nicht das Thema. Das ist auch nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, Gott kam anders als wir dachten. Gott kam und richtete. Er kam in seinem Gericht. Jesus sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Und Gott kam, um die Welt zu richten. Und darum wurde es dunkel. Weil Gott da war, wurde es dunkel, liebe Geschwister. Das ist so wichtig. Er kam, um die Sünde zu bestrafen. Er kam, um die Ungerechtigkeit zu bestrafen. Und darum wurde es dunkel. Und dann schreit Jesus. Er schreit auf und sagt, der erste laute Schrei, Eloi, Eloi, lema sabachthani, sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schaut mal, wann schreit er? Geht mal mit dem Vers 34. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme. Wann hat er da geschrien? Was ist die neunte Stunde? 15 Uhr mittags. Die Finsternis kam wann? Um 12 Uhr. Die Finsternis kam um die sechste Stunde. Also um 12 Uhr mittags kam die Finsternis. Jesus ertrug die Finsternis wie lange? Wie lange ertrug er das Gericht? 3 Stunden. Bis 15 Uhr. An dem Moment, an dem die Passahlämmer geschlachtet worden waren, ab dem Moment, wo der Zeitpunkt kam, sich selbst hinzugeben in den Tod, das Gericht vollkommen anzunehmen, sich in den Tod auszuschütten, dann schreite. Der Schmerz, 3 Stunden hat er die Gottesferne ausgehalten. 3 Stunden hat er diesen Zustand ausgehalten. Und am Ende dieser 3 Stunden, bevor er sich hingibt, schreit er und sagt, wo bist du? Er schreit nicht zu Beginn. 3 Stunden hat er diesen Widerspruch ertragen. Hier, in den letzten Zügen, in den letzten Atemzügen, gibt es 2 Schreie. Und einer von denen heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Gott ihn verlassen? Ist uns klar, liebe Geschwister. Ich sollte es nicht nur klar sein, es muss uns bewusst sein. Und das ist der Grund unserer Anbetung, der Grund unserer Gewissheit, unserer Rettung. Geht mit mir in Jesaja 59. Ich sage euch, was eine Gottverlassenheit herbeiführt. Jesaja 59. Nicht 53, sondern 59, Vers 2. Vielleicht nehme ich eins mit, damit wir nicht in einem Satz. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht von euch verhüllt, dass er nicht hört. Was ist der Grund, wenn Gott sich zurückzieht? Was ist der Grund, wenn Gott nicht mehr hört? Hier steht es, die Sünden. Jetzt nochmal, da sind Sünder. Dann heißt es, Gott ist nicht zu kurz, um zu retten. Er vermag das. Aber was trennt Menschen von Gott? Gottverlassenheit, wegen der Sünden. Als in dem Moment Jesus all das auf sich nimmt, nimmt er all diese Sünden, die dich und mich von Gott trennen. Das nimmt er auf sich. Darum erleben sie keine Gottverlassenheit. Und nein, herrlich. Aber der Sohn, wegen Sünden. Er ist heilig. Gott ist heilig. In dem Moment, wo Jesus sich sagt, Gott, behandle mich, als ob ich Wille bin, muss Gott ihn so behandeln, als ob ich bin. Und dann muss er sich von ihm distanzieren. Versteht ihr? Gott muss sich von ihm distanzieren. Wenn Jesus sagt, ich habe die Schuld von Wille auf mich geladen, dann kann Gott sich mir nicht nahen. Denn meine Schuld und Sünde trennt mich von Gott, schafft eine Distanz. Das ist die Folge, das ist die Konsequenz. Gott kann nicht mit Sünde in Gemeinschaft sein, er kann nicht mit Sünde bleiben. Es geht nicht, es ist unmöglich. Er ist heilig, er ist gerecht. Also nimmt Jesus das, was die Beziehung, was diese Gemeinschaft trennt und erfährt diese Gottesferne, erfährt diese Entfernung. Und dann sagt er, mein Gott, nochmal, er sagt nicht mein Vater. Warum sagt er mein Gott? Warum ruft er nicht mehr zum Vater? Ich glaube, weil er jetzt weiß, welche Rolle er jetzt einnimmt und welche Rolle der Vater jetzt einnimmt. Wer ist jetzt der Vater für ihn? Sein Richter. Wer ist er? Das stellvertretende Lamm. Sünder. Er ist jetzt Menschensohn und Gott ist jetzt sein Richter. Hier geht es nicht um eine Vater-Sohn-Beziehung. Jesus hat deine Stelle angenommen. Und er steht jetzt vor Gott. Ist immer noch sein Gott, aber er steht vor Gott. Vor dem Richter der Welt. Und er sagt, mein Gott, mein Gott. Er nimmt deine und meine Stellung ein. Aber er sagt nicht nur Gott, er sagt immer noch mein Gott. Wisst ihr warum? Weil er sich immer noch unter seinen Willen stellt. Auch im Gericht, in dieser Gottverlassenheit, in diesem Zorn, in dieser Distanz, sagt er, du bist immer noch mein Gott. Das heißt, ich mache immer noch, was du willst. Ich gehe immer noch den Weg. Ich tue deinen Willen. Ich nehme das Urteil an. Du bist mein Gott. Das heißt, er unterwirft sich immer noch unter ihn, obwohl Gott ihn bestraft. Versteht ihr das? Obwohl Gott die Strafe auf ihn legt und obwohl er die volle Konsequenz der Distanz spürt, entfernt er sich nicht von ihm. Er sagt nicht, jetzt reicht's mir. Er geht in Gehorsam bis zum Tod. Vollkommen bis zum Schluss bleibt Gott sein Gott. Bleibt der Vater sein Gott. Er hört nicht auf, wie Saul dann in seine Bedrängnis zu sagen, bete zu deinem Gott. Das merkt man ja. Bitte, bitte dein Gott für mich. Kennt ihr das? Wenn Menschen sagen, kannst du bei deinem Gott für mich beten? Als ob das hilft. Es hilft, wenn man sagt, mein Gott. Dann unterwirft man sich unter seinen Willen. Dann unterwirft man sich unter seinen Plan. Dann unterwirft man sich unter seine Herrschaft, unter seine Souveränität. Wenn man sagt, mein Gott, das heißt, ich bin der Geschöpf, du bist der Schöpfer. Du hast mich gemacht, dein Wille geschehe. Das ist, was Jesus in Gethsemane errungen hat, dein Wille geschehe. Und dann sagt er, mein Gott, Eloi, Eloi. Das, was es dann später bei den Zuhörern auslöste, die hörten nicht Eloi, sondern Eli, Eli. Und dachten, hey, er ruft Eli, Elia. Das ist der Grund, warum die dann mit dem Schwamm und so, das gucken wir uns bei der nächsten Predigt an. Aber er sagt, mein Gott, Eloi, Eloi, warum wiederholt er? Glaubt mir, wenn er in diesem Zustand am Kreuz hängt, dann ist jeder Wort und jeder Satz tausendmal schwerer. Atemnot, Kraftlosigkeit, trockener Mund. Da überlegt man sich jedes Wort, was man sagt. Wie viele Worte hat Jesus am Kreuz gesagt? Es gibt 7 Worte, also 7 Sätze. Jedes wohl überlegt. Keins zu viel, keins zu wenig. Wenn er sagt, zweimal, mein Gott, warum macht er das? Wenn Jesus oder wenn in der Schrift Gott oder Jesus Menschen zweimal anspricht, dann ist ein Ausdruck der Zuneigung. Ein Ausdruck der Zuwendung und des leidendes Mitgefühls. Ich möchte ein Beispiel geben. Als Mose neugierig dem brennenden Busch sich nähert, wie spricht Jahwe ihn an? Mose, Mose, komm her. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, als Jesus zu Martha redet, in Lukas 10, dann, als sie ein bisschen sauer auf Maria war. Ja, Maria war ein bisschen faulenzig da unterwegs. Und Jesus erklärte, dass doch Maria das Bessere gewählt hat. Ihr kennt die Begebenheit. Wisst ihr, wie Jesus die Martha dann anspricht? Martha, Martha. Also wenn jemand sagt, Willi, Willi. Gell? Das verstehen wir. Da reicht dann, Willi, Willi. Hey, sag nur einmal, Willi. Das ist die Art, Martha, Martha. Wenn er zum Beispiel sagt zu Petrus, als Petrus, ich habe euch die Stelle vorgelesen, Simon, Simon. Als er dann sagt, Jesus, widerfahre nicht, sagt Jesus, Simon, 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 Simon. Als Jesus Paulus anspricht, der ihn Jesus verfolgt, die Gemeinde, und ihm im Licht erscheint, sagt er, Saul, Saul. Als er weinend über Jerusalem redet und ihnen die Vernichtung verspricht, weil sie den Sohn Gottes verleugnen, wisst ihr, was er sagt? Jerusalem, Jerusalem. Es ist im Angesicht einer Trauer, im Angesicht einer schwierigen Situation oder des Gerichts oder Versuchung, spielt keine Rolle, im Angesicht dieser Offenbarung Gottes eine Zuwendung, eine besondere Zuwendung. Saul, Saul, hör auf. Das heißt, wenn Jesus sagt, Eloi, Eloi, mein Gott, dann drückt er damit, nicht nur sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist kein Beleidigung, das ist kein Vorwurf, das ist nicht, hey, wie kann das passieren? Nein, das ist ein sich hingeben in den Willen Gottes. Es ist eine rhetorische Frage, können wir sagen. Denn er weiß warum. Du bist mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Warum? Das ist die Frage der Fragen. Das ist die Frage, warum hat Gott seinen Sohn verlassen? Und wir kennen die Antwort, wegen uns, wegen dir, wegen mir. Darum hat Gott seinen Sohn verlassen. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und du musst sie beantworten können. Du musst sagen, wegen mir muss der gehen. Dass die Dabeistehenden noch nicht verstanden haben und ein schlechtes Gehör hatten, beziehungsweise im Schreien statt Eloi, Eli verstanden haben. Und welche Folgen das diese 3 Stunden haben, das möchte ich euch nächste Woche zeigen. Welche Folgen hat dieses vollkommene Werk, vollkommene Opfer bis zu letztem Atemzug Jesu? Was hat es getan? Und was schrie er am Ende? Was sagte er beim letzten Mal? Er schrie nicht nur einfach ein Laut und verschied, er sagte da auch was. Was hat er da gesagt? Das nächste Mal. Ich möchte beten. Und ich kann nicht anders aufhören, als Jesus dir vom Herzen Danke sagen, dass du den Weg komplett gegangen bist. Und dass du für mich den größten Widerspruch ertragen hast. Obwohl ich Sünder bin, hast du den Zorn Gottes auf dich genommen, obwohl ich ihn verdient hätte. Das ist meine Gerechtigkeit, das ist meine Erlösung. Und ich danke dir dafür. Amen.